Hypnosepost. Der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnosepost. Mein Name ist Marc Schmidt, ich bin wieder zu Gast bei Theresa und Uwe am schönen Biggesee. Heute wollen wir über die Wurzeln der Hypnose sprechen, den Schamanismus. Wikipedia bezeichnet Schamanismus im engeren Sinne als traditionell ethnische Religionen des Kulturareals Sibirien. Im weiteren Sinne sind damit wissenschaftliche Konzepte gemeint, die aufgrund von ähnlichen Praktiken spiritueller Spezialisten in verschiedenen traditionellen Gesellschaften die kulturübergreifende Existenz des Schamanismus postulieren. Ich denke, diese Definition bringt uns so mäßig weiter. Wie würdet ihr den Schamanismus für euch definieren?
Also ich finde nicht, dass die Definition mäßig weiterbringt, sondern die beschreibt die Situation genauso, wie sie sich letztendlich darstellt. Den Begriff Schamanismus, den gibt es ja noch nicht so lange, sondern der geht zurück auf einen rumänischen Religionswissenschaftler namens Mircea Eliade, der ihn im letzten Jahrhundert geprägt hat. Und Eliade hatte halt die Idee, in den verschiedenen indigenen Kulturen zu gucken, welche Verfahren wenden die da an in ihren Ritualen, und ist dann auf die Entdeckung gestoßen, dass viele dieser Elemente ja letztendlich tragende Bestandteile auch in den Weltreligionen sind. Das heißt also, das, was Eliade entdeckt zu haben glaubt, ist, dass es ein weltumspannendes Netz gibt von Traditionen, das letztendlich auch von den Religionen geprägt wird. Genau dieses Netz ist aber nicht belegt. Es ist also wissenschaftlich durchaus anzweifelbar. Und ich kenne den Wikipedia-Artikel, auf den du dich da beziehst, natürlich. Und die beschreiben letztendlich einfach nur den Stand der Dinge, so wie es letztendlich ist. Und was dabei rauskommt, wenn du das Ganze jetzt irgendwie werten willst, ist letztendlich, ja, es gipfelt letztendlich in der Frage, wonach suchst du? Suchst du nach Gemeinsamkeiten oder suchst du nach Unterschieden? Wenn du nach Gemeinsamkeiten suchst, dann bist du auf dem Pfad von Eliade und den ganzen neoschamanischen Traditionen, die sich daraus entwickelt haben, Michael Haner und Castaneda und wie diese Leute alle heißen. Wenn du es aber unter wissenschaftlichen Aspekten untersuchst, und damit meine ich jetzt den klassischen wissenschaftlichen Ansatz der Analyse, dann entdeckst du natürlich jede Menge Unterschiede und kommst drauf, dass es vielleicht viel sinnvoller ist, von Schamanismen zu sprechen, als von einem Schamanismus. Den Schamanismus gibt es unter diesem Blickwinkel nicht. Warum das Ganze für uns letztendlich so schwierig zu fassen ist, das geht letztendlich auf unsere eigene Kulturgeschichte zurück. Das war so ungefähr 500, 400 vor Christus, lebte Hippokrates, und Hippokrates war ja einer der einflussreichsten Vorfahren in der Medizin, die wir gehabt haben. Und Hippokrates hat gefordert, dass jeder Arzt auch Philosoph sein muss. Diese Forderung war neu, das war die Idee dahinter, die sich dahinter verbarg, war, den Bereich des Wissens aus dem Reich der Götter runter auf die Erde zu holen und das Ganze für Menschen verfügbar zu machen. Und das hat auch über 2.500 Jahre gut funktioniert. Wir haben damit hervorragende Fortschritte erzielt, aber wir haben etwas vernachlässigt, nämlich die ganze spirituelle Ebene. Bevor Hippokrates diese Forderung nach dem Philosophenarzt aufgestellt hat, war es der Priesterarzt, der für Heilung zuständig war. Und jetzt kommen wir auf diesen Aspekt der Heilung überhaupt. Wenn es eine Tradition gibt in der Medizin, die für sich in irgendeiner Form den Anspruch erheben kann, sich mit Heilungsaspekten zu beschäftigen, dann ist es nicht die moderne Medizin, sondern dann sind es eher diese alten archaischen Traditionen, weil die haben diese Rückbindung zu diesem Spirituellen, zu dem Übergeordneten noch.
Ich würde vielleicht zusammenfassend mal sagen, dass man den Schamanismus, den es ja laut Uwe, also den Schamanismus, sagen wir mal lieber die Schamanismen, dass die zweifellos und nachgewiesenermaßen auch ja, als das, dass man das als älteste, die ältesten aller bekannten Heil- und Glaubenssysteme bezeichnen kann. Und letztendlich gehen ja auch alle Formen der modernen Medizin, auch der Religionen und sogar der noch relativ jungen Psychotherapie auf den Schamanismus zurück. Also man kann sagen, die Wurzeln dessen, was wir heute als Religion, Medizin und so weiter bezeichnen, das ist der Schamanismus. Und auch wenn die in verschiedenen, wenn der in verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlich praktiziert wird, so gibt es doch auch Gemeinsamkeiten. Und das ist nicht zuletzt auch das schamanische Weltbild. Nämlich, dass es außer unserer Welt, also der Welt, die wir sehen können, die wir begreifen können, auch noch andere Wirklichkeiten gibt, in denen man Geisteswesen oder Elementargeister, Hilfsgeister, Krafttiere finden kann, die dazu dienen, anderen Menschen bei Heilungsprozessen zu unterstützen. Ja, also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt im Schamanismus. Und noch ein anderer Aspekt, der für mich sehr wichtig ist und auch so wie ich auch schamanische Praktiken kennengelernt habe, ist, dass alles, was uns umgibt, und wir sind ja Teil dessen, was uns umgibt, Natur, dass alles beseelt ist. Zum Beispiel Bäume, Tiere, aber auch Steine, auch die Sterne und das ganze Firmament, das ganze Universum ist beseelt und ist belebt. Und es existieren immer Verbindungen, ja, nicht nur durch Gene, die uns als Menschen verbinden oder eben auch mit Tieren, teilweise sehr, sehr übereinstimmend, sondern dass es eine Verbindung gibt, die in schamanischen Praktiken wieder aufgelebt wird und auch gesucht wird. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, die Ursache vieler, vieler Erkrankungen, auch psychosomatischer Natur, auch depressive Verstimmungen und so weiter, die Ursache dafür ist, dass viele Menschen diese Verbindung verloren haben, also die Verbindung zu sich selber, die Verbindung zu anderen. Wir reden manchmal über Einsamkeitsdepressionen, was ja auch schon darauf hinweist, woran wir als Menschen in der Moderne leiden. Oder nimm mal die Spiritualität. Die Wissenschaft hat uns keine Spiritualität ersetzen wollen. Und trotzdem ist die Spiritualität etwas, was wir, glaube ich, alle bewusst oder unbewusst suchen, was vielleicht auch diese Suche nach Verbindung kennzeichnet. Ich weiß nicht genau, im Moment nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Ich kann es halt nur so, wie ich es gerade versucht habe. Und vielleicht noch, was mir ergänzend dazu einfällt, ist, der Schamanismus in seiner Urform, der ist in vielen Teilen der Welt zwar verloren gegangen, aber in anderen Teilen lebt er noch. Und auch in Europa hat er existiert. Das ist ja auch oft so ein Bild, das wir vom Schamanismus haben, dass das bei irgendwelchen indigenen Völkern fernab in Südamerika oder in Nordamerika oder in Asien, dass er dort praktiziert wurde. Aber auch wir haben in Europa Schamanismus erlebt und gehabt. Nur denk mal an die ganzen Höhlenzeichnungen in Frankreich, in Italien, in Spanien. Oder auch, was mir jetzt einfällt, ich zitiere es sehr gerne, das ist so ein Fund in Sachsen-Anhalt. Da hat man ein 9000 Jahre altes Grab entdeckt und man hat nachgewiesen, dass es sich bei dem Skelett, das man in diesem Grab gefunden hat, dass es sich da zweifelsohne um eine Schamanin gehandelt haben muss, weil die Grabbeigaben, die waren eindeutig schamanische Insignien, die auf eine unheimliche Machtposition dieser Frau hingedeutet haben. Und wenn du so willst, haben wir auch heute noch Rudimente des Schamanismus in sehr abgelegenen Bergdörfern, beispielsweise in der Schweiz. Ich weiß, auch in der Eifel haben wir Kräuterfrauen gehabt, wo Leute sich beispielsweise Warzen besprechen ließen. Und natürlich gibt es auch eine Tradition bei uns, die letztendlich auch aus dem Schamanismus entstanden ist.
Was jetzt wieder voraussetzt, dass es so etwas wie den Schamanismus gibt. Ja? Und da waren wir ja gerade an dem Punkt, dass wir da eher von Schamanismen als von dem Schamanismus sprechen müssen. Naja, man kann vielleicht nochmal darauf hinweisen, wie alt das eigentlich alles ist. In was für einer Geschichte wir da drin sind. Ja, wir reden ja hier über Erdzeitalter. Ja? Und die Menschen, also der Homo sapiens hat die Erde ungefähr vor 190.000 Jahren angefangen zu bevölkern. Und die ältesten Zeugnisse, die wir über schamanische Aktivitäten vermeintlich haben, die gehen zurück auf einen Zeitraum, je nachdem, wen du liest, zwischen 30.000 und 40.000 Jahre in die Vergangenheit. Noch weiter, ne? Also im ausklingenden Pleistozän. Die haben aber den Nachteil, dass man die alle auch ganz anders interpretieren muss. Das muss nicht unbedingt ein Zeugnis für schamanische Aktivität sein. Aber tun wir es einfach mal. Und dann ungefähr vor 10.000 Jahren, mit Beginn des Holozäns, also der Zeit, in der wir jetzt leben, entwickelten die Menschen sowas wie Ackerbau und Viehzucht. Und was jetzt dabei interessant ist, das fand ich besonders interessant an den Forschungen, jedenfalls habe ich das bei Walter Bongartz gelesen, dass auch die Art der schamanischen Trance da einen Cut erfahren hat. Während die Trance zu Zeiten von Jägern und Sammlern immer mehr oder weniger eine Form von Trance war, die auch im Bewusstsein erlebt wurde. Das heißt also, die Leute sind damals in Trance gegangen, um Kraft zu kriegen, um Energie zu kriegen und auf die Jagd zu gehen. Das waren ja überwiegend die Männer, die das gemacht haben. Nachdem
was
das Ganze
nicht, was noch nicht so ganz bewiesen
nichts ist. Nichts ist wirklich Annahme. Belegt. Mhm. Aber als dann diese Domestizierung anfing, ja, wurde Trance auf einmal dann, hat auch die schamanische Trance zum Teil Veränderungen erfahren. Das sind diese sogenannten Besessenheitstrancen gewesen, die dann überwiegend von Frauen durchgeführt wurden, also die von Frauen eingenommen wurden. Und das hatte ganz klar den Hintergrund, dass die Frauen durch die Männer unterdrückt worden sind. Wenn sie aber von Geistern besessen waren in dieser Besessenheitstrance, da konnten die Frauen ja nichts für, so durften sie es ausleben. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist eine uralte Geschichte. Alle unsere Konzepte, unsere Ideen von Welt sind Babys dagegen. Ja? Und wir tun gut daran, so demütig zu sein, das auch anzuerkennen und eben mal darauf zu gucken, was war denn eigentlich ganz am Anfang da? Und am Anfang war die Trance. Ja? So.
Ich würde gerne wieder die Brücke zurückschlagen vom Titel der Sendung und würde euch gerne fragen, welche Rollen spielten denn Trance-Techniken in den Schamanismen?
Na, die absolut überragenden. Ne? So der Trance-Techniken stehen im Zentrum jeden schamanischen Handels. Der Schamane geht in Trance, Heilungsprozesse anzuregen. Ja? Interessant finde ich dabei, wenn man darüber spricht, die Aussage von, ich glaube, das war Serge Kahili King, einem hawaiianischen Anthropologen, der zum Neoschamanismus dazu zu rechnen ist, der mal gesagt hat, der Schamane geht in Trance, um Beziehungen zu heilen. Und zwar Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, Beziehungen zwischen Mensch und Tier, Beziehungen zwischen Mensch und Natur, Beziehungen zwischen Tier und Pflanze, Beziehungen zwischen Pflanzen untereinander und so weiter. Das heißt also, die Funktion, die der Schamane dabei einnimmt, ist im Prinzip das, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, das Reparieren von dysfunktionalen Beziehungen. Und das ist letztendlich für mich ist das ein sehr schönes Bild, in Trance zu gehen, um Beziehungen zu heilen. Das ist ja letztendlich nichts anderes als das, was wir heute in der modernen Hypnose, im NLP und so weiter ebenfalls machen. Wir arbeiten mit Trance, um Beziehungen zu heilen. Und interessanterweise ist es im letzten Jahrhundert gerade Gregory Bateson gewesen, den ich für einen der größten Denker des letzten Jahrhunderts überhaupt halte, der letztendlich darauf hingewiesen hat, dass es im Prinzip nicht so wichtig ist oder dass keine wesentlichen neuen Erkenntnisse dadurch zu entdecken sind, dass man irgendetwas in unendlich kleine Teile zerlegt, sondern dass es viel wichtiger ist, dahin zu gucken, herauszufinden, wie die Dinge miteinander interagieren. Also da geht es um solche kommunikativen Aspekte. Wie reagiert das eine auf das andere? Das ist ein sehr synthetischer Vorgang. Und das ist in meinen Augen auch damit die Grundbasis eines neuen wissenschaftlichen Denkens. Ich glaube, das ist auch das, was gemeint ist, wenn wir von einem Paradigmenwechsel in der Wissenschaft reden, dass man eben wegkommt von der Analyse und hinkommt zur Synthese. Und da sind diese schamanischen Aktivitäten eine sehr schöne Metapher für, ein sehr schönes Bild für. Ja? Im Zentrum steht halt immer die Trance. Das heißt also dieses Rausgehen aus dieser Idee, dass wir in einer Wirklichkeit leben, die wir erklären können, in der wir uns sicher fühlen. Im toltekischen Schamanismus, das ist also jetzt auch von Castaneda beschrieben, ist das die Idee der Reise aus dem Tonachel ins Nachwachel, also in den Bereich der nicht alltäglichen Wirklichkeit, um dort Informationen oder Kräfte oder was auch immer zu erlangen. Und das ist halt die Art, wie Schamanen in Trance gehen, auf sehr unterschiedliche Art und Weise, mit sehr unterschiedlichen Phänomenen. Aber letztendlich ist es immer das gleiche Ziel. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass jeder moderne Arzt, jede Ärztin, jeder Psychotherapeut, also all die Leute, die hier jetzt bei uns arbeiten, sich eben in dieser Tradition befinden, teilweise ohne es zu wissen. Wir sind alle Schamanen, wir sind aber keine Indianer, wir sind keine Eskimos, ja, wir sind keine Wilden in dem Sinne, sondern das ist das, was eben aus unserer Tradition und aus unserer Kultur herausgewachsen ist. Wobei über weite Strecken eben der Fehler gemacht worden ist, diesen spirituellen Aspekt vollkommen auszublenden, den sozusagen überflüssig zu machen. Und es zeigt sich mehr und mehr, das geht so nicht.
Was sind Gemeinsamkeiten, was sind denn Unterschiede zwischen schamanischen Trance-Techniken und der medizinischen Hypnose?
Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil Trance ja etwas sehr Individuelles ist. Jeder Mensch geht auf seine eigene Art und Weise in Trance und das Erleben ist in keiner Art und Weise irgendwie katalogisierbar oder analysierbar, sondern jeder erlebt es eben so, wie es ihm gegeben ist. Also mir fällt es schwer, da Unterschiede zu beschreiben. Es wird mir leichter fallen, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Und das kann man ja schon alleine dadurch, indem man zum Beispiel Messungen durchführt mit dem EEG, wo man bestimmte Gehirnaktivitäten nachweisen kann, sowohl bei schamanischen Trancen als auch bei den ganz klassischen Trancen, die du hier bei einem Psychotherapeuten in der Praxis in deinem Sessel erleben kannst. Ich weiß nicht, ob die Frage nach den Unterschieden hier weiterführend ist.
Ich finde, Uwe, man kann trotzdem mal auch für die Zuhörer erklären, dass ein wesentlicher Unterschied ist, nicht, dass die Urschamanen, also so wie der Schamanismus in einigen Religionen der Welt auch noch praktiziert wird, oder sagen wir mal die Urschamanismen, haben wir ja gerade festgestellt, dass ein Unterschied ist, ne, dass da der Schamane oder die Schamanin in Trance geht, wobei das immer in einer, so eine schamanische Sitzung findet immer in einer Gemeinschaft statt. Ne? Auch das ist ein Unterschied zum Beispiel zum hypnotherapeutischen Setting. Es findet immer in der Gemeinschaft oder in der Regel in der Gemeinschaft statt, wo Familie oder auch das Dorf oder der Stamm involviert ist, die ja auch irgendwie in so einer Art Trance mitgehen. Klar, der Schamane trommelt, der rasselt, der singt, ne? Das ist also ein sehr lebhaftes Geschehen. Und wer da teilnimmt, ne, der geht automatisch auch mit. Aber der Schamane ist es, ne, der sozusagen der Mittler zwischen der sichtbaren und der nicht sichtbaren Wirklichkeit ist. Und in der Hypnotherapie könnte man sagen, analog dazu ist der Hypnotherapeut der Mittler zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten des Patienten. Ne, wobei in der Hypnotherapie der Hypnotherapeut ja den Klienten oder Patienten in eine Trance reinbegleitet, die der Patient dann als solcher sehr, sehr individuell erlebt. Also ich finde, das ist ein Unterschied, den man hier feststellen kann. Ne? Und klar, Gemeinsamkeiten gibt es jede Menge. Ne, ich meine, nicht umsonst bezeichnen wir auch den Schamanismus oder Schamanismen als die Urform, ne, der Medizin, der Psychotherapie, letztendlich natürlich auch der Hypnotherapie.
Und es ist in meinen Augen letztendlich gar nicht so sicher, diese Behauptung, in schamanischen Traditionen geht der Schamane in Trance, während bei uns der Patient in Trance geht. Also ich weiß es aus meiner Erfahrung als Hypnosezahnarzt, wenn ich bei Patienten in Hypnose gearbeitet habe, war ich selber auch in meiner Arbeitstrance. Also es geht nicht, ohne dass das in irgendeiner Form gespiegelt wird. Und ich weiß zum Beispiel aus Berichten, die ein Bekannter von mir, der Christian Rätsch, ein Ethnopharmakologe und Anthropologe, war ein Maya-Spezialist, der lange Jahre in Mittel- und Südamerika bei den dortigen Indianerstämmen gelebt hat, wie der mir berichtet hat, in welcher Form zum Beispiel diese Ayahuasqueros ihre Heilprozesse durchführen. Natürlich, die gehen in Trance, sie nehmen halt das Ayahuasca, aber die Patienten kriegen auch Ayahuasca, gehen also ebenfalls in Trance. Und der Schamane hat dann die Fähigkeit, er sieht bestimmte Muster, er nimmt bestimmte Muster im Patienten wahr, die der Patient auch wahrnehmen kann in dem Moment, wo er unter Ayahuasca steht. Aber der Schamane kann erkennen, an welchen Stellen die Muster in Bezug auf den Patienten unterbrochen sind, zerrissen sind. Und die Heilungstätigkeit besteht dann darin, dass er diese, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, imaginären, sind es imaginäre, ich bin mir nicht sicher, diese Risse im Netz sozusagen flickt. Und damit sind dokumentierte Heilungsprozesse verlaufen, die einen wirklich mit offenem Mund zurücklassen. Leute, deren Prognose, die Diagnose katastrophal, die Prognose in Faust gewesen sind, schwerst krebskranke Menschen, wo die westliche Schulmedizin jede Hoffnung aufgegeben hat, fahren halt zu so einem Ayahuasquero, gehen da 2-3 Wochen in so eine Art Kur rein, bereiten sich auf diese Heilbehandlung vor und werden geheilt, restitutio ad integrum, ja, also so, was niemand für möglich gehalten hätte. Und Theresa und ich sind selbst auch Zeugen gewesen von einem Beispiel. Das hat sich sogar hier bei uns in Olpe abgespielt, wo ein Bekannter von uns durch einen südafrikanischen Medizinmann von einem Krebs geheilt worden ist, den die Schulmedizin lange Zeit nicht in den Griff gekriegt hat. Also da ist schon eine ganze Menge dran. Das Problem ist, wir können es nicht, jedenfalls nicht mit der Sprache, die wir beherrschen, nicht mit der Mathematik, die wir beherrschen. Wir können es nicht beschreiben, wir können es nicht erklären. Das sind eben diese spirituellen, schwer fassbaren Momente, die da eine wichtige Rolle mit spielen. Ja. Also so ganz eindeutig ist das alles nicht. Ja. Und wenn ich mir dann angucke, dass solche Leute, so absolut renommierte Forscher wie der Professor Walter Bongartz aus Konstanz ist er, glaube ich, ne? Einer der führenden Verhaltenspsychologen, die wir hier in Deutschland haben, und Hypnotherapeuten, die wir hier in Deutschland haben, wie intensiv der sich in seiner Arbeit mit Schamanismus auseinandergesetzt hat und da sehr komplexe Sprachmuster entdeckt hat, die offensichtlich weltweit auch überall vorkommen, ja, da steht man dann doch da und fragt sich, ja, wie kann das denn eigentlich sein? Ja? Was ist das für ein Informationsnetz, in das wir da offensichtlich doch eingebunden sind, das aber noch niemand so richtig beschreiben kann, jedenfalls nicht mit unseren Begriffen, sodass es in unsere Hirne reinpasst. Also es ist schon ein sehr faszinierendes Gebiet, sich damit ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Bei mir ist es so, ich stehe da ja mit einem Bein in der einen und mit dem anderen Bein in der anderen Wirklichkeit. Ich habe eine ganz klassische schulmedizinische Ausbildung. Ich habe eine sehr fundierte hypnotherapeutische Ausbildung und ich habe darüber hinaus auch noch eine seriöse, ernstzunehmende schamanische Initiation erfahren und habe immer irgendwie versucht, das alles irgendwie zusammenzubringen. Und lauf jetzt nicht trommelnd und rasselnd durch die Gegend in irgendeinem Bärenkostüm, weil das würde ich für lächerlich halten. Aber zum Beispiel in unseren Kursen machen wir das immer so, dass wir zum Abschluss des Curriculums die Leute in so archaische Trancen reinführen. Ja, und was soll ich sagen? Die meisten Rückmeldungen kriegen wir darauf. Die Leute sind absolut fasziniert von dem, was sie während dieser schamanischen, in Anführungszeichen, Trancen erlebt haben, die wir da mit den Leuten am Ende des Z6 machen. Und danach herrscht in gewisser Weise sogar Nachfrage, weil die Leute es eben als wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes empfinden.
Vielleicht noch so als Ergänzung ist, was wir mit Sicherheit sagen können, das schamanische Rituale, das ist auch wissenschaftlich belegt, dass die eine Heilwirkung haben. Und auch ein nicht ganz uninteressanter Aspekt, ich glaube in den 1980er Jahren hat die WHO bereits den Schamanismus, also die Heilwirkung des Schamanismus anerkannt, insbesondere bei psychosomatischen Erkrankungen und hat die sogar der westlichen Medizin gleichgestellt. Ne? Und du findest überall auf der Welt auch Kliniken, in denen Schamanen und Ärzte zusammenarbeiten. Ich weiß zum Beispiel, in Wien hat es eine Klinik, 2007, glaube ich, ist die errichtet worden. Das war ein Projekt, nannte sich schamanisch-medizinische Ambulanz. In der sind Krebskranke behandelt worden. Und dort haben Ärzte und Schamanen gemeinsam behandelt, aber auch geforscht, ne? Haben sich also angeschaut, ne? Wie diese Ergänzung durch den Schamanismus auch von Patienten angenommen worden ist. Das finde ich auch sehr spannend. Und wir haben einen von uns sehr geschätzten Kollegen, den Dr. Eberhard Brunier, der auch als Zahnarzt, sollte man ja meinen, was tut ein Zahnarzt mit Schamanismus, aber den hat das Thema so gepackt, dass der einen großen Teil seines Lebens in Nepal verbracht hat und dort auch sehr viel mit Schamanen zusammengearbeitet hat. Und wir haben den Eberhard hier mal bei einer Allergiebehandlungseinheit oder bei einem Modul, da ging es um Allergiebehandlung. Und da hat er hypnotische Techniken auch mit schamanischen Techniken sozusagen angereichert. Und da, ich erinnere mich an einen Fall von einem Jungen, der eine Apfelallergie hatte. Es war schon faszinierend, ne? Dass der Junge, der dann auch zusammen mit dem Eberhard getrommelt hat, sich da also nochmal richtig Kraft und Power geholt hat, ne? Dass der danach in den Apfel gebissen hat und nichts ist passiert. Ne? Also das sind schon Dinge, ne, die uns auch als westliche Mediziner oder Heilkundige interessieren, ne, und wo wir so einige Aspekte auch durchaus einbeziehen können.
Wo kann man denn, es klingt sehr faszinierend und sicherlich beeindruckend, wo kann man denn seriös schamanistische Veranstaltungen erleben oder Schamanismus erleben?
Da musst du dahin fahren, wo sie angewendet werden. Ganz einfach. Ja. Und
das heißt hier in der Gegend in Deutschland?
Moment, es kommt darauf an, was du als seriös bezeichnest. Mhm. Ja. Also erleben kannst du das letztendlich überall, soweit du es mit Leuten zu tun hast, die in diesen Traditionen stehen und die sich da halbwegs auskennen. Die wissen, was sie tun. Also mir ist die Bedeutung von diesem Begriff seriös in dem Zusammenhang nicht so ganz klar. Was meinst du damit? Ja, so wenn du nach seriösem Schamanismus fragst, ich kann dir sagen, was unseriöser Schamanismus ist. Unseriöser Schamanismus ist, wenn ein Postbote ein Buch von Michael Haner gelesen hat und dann Schamanenkurse anbietet. Und das ist leider Gottes...
Oder schamanische Heilung.
Schamanische Heilung anbietet. Und das ist leider Gottes eben in unserem ESO-Markt heutzutage gang und gäbe, dass es Leute gibt, die da auf einem Gebiet rumfuschen, von dem sie eigentlich die Finger lassen sollten. Also wenn du jetzt als hier lebender Mensch dich dafür interessierst, schamanische Aspekte in deine in dein Heilungsanliegen mit einfließen zu lassen, dann würde ich dir empfehlen, such nach Leuten, die Ahnung davon haben. Und ich würde immer, wenn es um das Thema Heilung geht, je nachdem, was es ist, verlangen, dass da ein Arzt, ein Zahnarzt, ein Psychotherapeut oder mindestens ein Heilpraktiker mit einer entsprechend fundierten Ausbildung die Person der entsprechende Ansprechpartner ist. Also ich würde mich nicht auf irgendwelche Leute verlassen, die im Internet in ihren Über-mich-Beschreibungen eben damit werben, dass das Leben sie gelehrt hat, wie diese Dinge anzuwenden sind. Das wäre mir zu wenig. Mhm. Also ich würde gucken, wer arbeitet da auf welchem Hintergrund.
Mhm. Also in Kombination mit einer schulmedizinischen Ausbildung.
Ja, nicht absolut zwingend, aber das wäre schon gut. Weil wir leben hier. Ja? Wir sind keine Aborigines oder keine Eskimos. Wir haben ja auch ganz andere Mittel zur Verfügung. Und bitteschön, die sind streckenweise sehr segensreich. Und wenn wir da jetzt über Heilprozesse reden, dann muss man immer auch gucken, was bedient denn eigentlich der Markt? Ja, dieser ESO-Markt, der bedient ja im Prinzip letztendlich die Bedürfnisse von im Prinzip wohlstandsverwöhnten Luxusleuten, ja, die einfach zu viel Zeit haben und die deshalb permanent damit beschäftigt sind, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie möglichst wenig Gift in den heiligen Tempel ihres Körpers lassen können. Das ist, die Leute entwickeln dann, was weiß ich, Glutenallergien und Unverträglichkeiten und Laktose und was weiß ich nicht alles, was du sonst nirgendwo findest, ja, also da, wo es wirklich ums Überleben geht, findest du sowas nicht, ja. Da essen die Leute alles. Und ich erinnere mich noch gut an einen Vortrag von Mohan Rai, Mühinger Sherpa. Das sind zwei nepalesische Schamanen, die in Österreich mal vor einer Gruppe hypnotisch tätiger Ärzte und Zahnärzte referiert haben. Und da hat ein Teilnehmer aus der Gruppe an die beiden die Frage gerichtet, unser Obst und unser Gemüse hier ist mittlerweile so vergiftet, dass man es kaum noch essen kann. Und da haben die Schamanen ihm geantwortet, das ist kein Gift, das ist Nahrung, iss sie. Ja. Und so much about the size of it. Ja. Also ich bin sehr dafür, das Ganze ernst zu nehmen, ja, seriös damit umzugehen, aber dann auch mit dem entsprechenden Anspruch dahinter.
Ich bin nicht ganz deiner Meinung, weil ich eine, mein erster oder mit zu meinen ersten intensiveren Kontakten zum Thema Schamanismus und du ja auch, ne, sind wir beide über die Shamanic Foundation gekommen, die Kurse anbieten, wo schamanische Praktiken und Techniken vorgestellt werden und wo man auch so eine schamanische Reise mal erleben kann. Und das hat den Vorteil, dass die Leute, die das anbieten von der Shamanic Foundation, dass die in der Regel recht gut ausgebildet sind. Ne? Also das ist schon ein Angebot, das man durchaus ernst nehmen kann. und dass ich auch Leute, die vielleicht Lust haben, sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen, was ich auch mit gutem Gewissen empfehlen kann. Die Krux dabei ist, der Uwe hat es gerade schon erwähnt, da sind natürlich immer auch Leute drunter, die wirklich da mit dem Ansinnen hingehen, entweder ad hoc von ganz schweren Erkrankungen geheilt zu werden. Das ist nicht der Sinn dieser Teilnahme an Kursen, obwohl da auch Heilsitzungen tatsächlich stattgefunden haben. Und die andere Seite der Geschichte ist, dass eben manche Leute sich sozusagen berufen fühlen, dann ihre eigene Art von Schamanismus bei allen möglichen Erkrankungen anzubieten. Und da zu unterscheiden, Uwe sagt, ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort seriös, aber das wäre so ein Tipp von mir. Wir werden übrigens auch im Juni einen Sonntag anbieten, ich nenne ihn mal Schamanensonntag, wo wir Leute, die sich dafür interessieren, eben da mal näher reinzugucken, anbieten, uns mal verschiedene schamanische Techniken anzugucken, ein paar Dokumentationen auch zu sehen und mal so eine schamanische Reise zu machen. Also das werden wir hier machen. Und was ich so, es geht ja, glaube ich, so jetzt auf den Schluss zu, würde ich so, sagt so mein Zeitempfinden. Ich gebe dir auch noch ein paar Hinweise für die Shownotes, weil es gibt ein paar richtig schöne Dokumentationen. Unter anderem, warte, ich schau mal, ich meine, ich hätte mir die irgendwo notiert. Es gibt eine Dokumentation, die nennt sich Hüter der mongolischen Seele, habe ich mir angeguckt. Also ist schon sehr, sehr spannend, informativ. Wir können ja da den Link vielleicht setzen in den Shownotes. Und eine Georeportage, die nennt sich die Klinik der Schamanen. Auch total spannend, weil man da nochmal einen Blick bekommt, wieso das Zusammenwirken von westlicher und ich sag mal, wobei es das nicht trifft, anderer, alternativer Heilweisen, also wo das wunderbar kombiniert wird. Und man auch sieht, welche Bedeutung die Schamanen auch nach wie vor in einigen Kulturbereichen haben. Ja, Mongolei, Sibirien, Süd-, Nordamerika. Und wie gesagt, kann man sich sehr gut angucken und auch mal so tatsächlich sehen, wieso schamanische Rituale live und in Farbe ablaufen.
Mhm. Das schreit aber geradezu nach einer Antwort in Bezug auf die Shamanic Foundation. Ich stimme dir insoweit zu, als dass die Shamanic Foundation eine Organisation ist, die sehr gewissenhaft arbeitet. Mhm. Wir selbst haben ja auch einen Teil unserer Ausbildung da gemacht. Ich erinnere mich allerdings sehr gut an die Gruppenzusammensetzung. Und da saßen eine ganze Menge Leute drin mit der Absicht, das hinterher zu Heilungszwecken einzusetzen.
Ja, das sagte ich ja, da habe ich ja gerade doch verwiesen.
Bei denen man nur davon abraten kann, sich an die zu wenden, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, wenn du solche schamanischen Techniken lernen möchtest, dann kannst du das entweder aus Selbsterfahrungsgründen heraus machen, dann machst du aber keinen Markt draus.
Genau.
Oder du gehst in diese Kurse und lernst die Praktiken, um sie in deiner heilerischen, wie auch immer gearteten Tätigkeit anzuwenden. Dann braucht es aber einen Überbau. Schamanismus für sich alleine betrachtet ist genauso wertlos wie Hypnose für sich alleine betrachtet. Ja. Es braucht die Einbindung in einen übergeordneten Kontext, in einen medizinischen Kontext. Und den kannst du in der Regel eben nur dadurch erlangen, dass du dich damit auch beruflich beschäftigst, und zwar auf vielen Ebenen und nicht nur auf der einen.
Herr Uwe, da hast du ein schönes Schlusswort gesagt, dem ich unbedingt zustimme, auf jeden Fall.
Das ist schön. Das erlebt man ja auch selten, dass einem die Frau recht gibt.
Sehr schön. Ja, das war sehr interessant. Vielen Dank euch beiden und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Marc, und Dankeschön.
Hypnose Post ist der Podcast des Entrance Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Shownotes auf hypnosepost.de.